Dieses Jahr will keine richtige Weihnachtsstimmung aufkommen, habe ich schon mehrfach gehört in diesen Tagen. Irgendwie geht es dieses Jahr nicht. Mir selbst geht es auch so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber was müsste passieren, dass sich die Weihnachtsstimmung doch noch einstellt? Und überhaupt mal gefragt, was ist denn eigentlich Weihnachtsstimmung? Welche Faktoren begünstigen sie? Welche sind vielleicht hinderlich? Vielleicht ist es einfacher, die Hinderlichen herauszufinden. Ich höre immer wieder von Menschen, die Weihnachten nicht mit der Geburt von Jesus verbinden können. Weihnachten heißt, mal runterfahren, mal einfach Zeit haben, mal es ruhig angehen lassen, zur Ruhe kommen, wenigstens für die paar Tage bis ins neue Jahr hinein. Aber das scheint in diesem Jahr nicht zu funktionieren. Die Nerven liegen blank bei vielen, die Geduld ist ausgereizt und die Stimmung aufgeheizt, trotz fehlenden Glühweins auf dem fehlenden Weihnachtsmarkt. Durch viele Familien geht ein Riss, durch meine auch, und das schmerzt. Das hindert Weihnachtsstimmung. Einfach unverfänglich über dies und das reden, funktioniert nicht mehr. Überall vermintes Gelände, Unbefangenheit und Leichtigkeit sind dahin. Man verharrt in einer Halb-Acht-Stellung und spart heikle Themen aus. Man will ja Höflichkeit und Friedlichkeit walten lassen, Weihnachten wenigstens. Aber aus Friedlichkeit und Höflichkeit wird Friedhöflichkeit, wenn es nicht ehrlich ist, wenn beides nicht von Herzen kommt, wenn im Herzen kein Frieden ist. Für andere steht Weihnachten im Schatten von Krankheit oder auch Einsamkeit. Auch das kann ein Weihnachtsstimmungskiller sein. Lässt sich da was machen, wenn sich die Stimmung nicht einstellen will? Ich will es versuchen, indem ich zunächst in meiner Wortwahl eine Änderung vornehme. Wie wäre es, statt von Weihnachtsstimmung, von Weihnachtsfreude zu sprechen? Die kann ich zwar auch nicht machen und auch nicht verordnen, aber Weihnachtsfreude hat eine benennbare Quelle. Während Weihnachtsstimmung irgendwie nebulös bleibt. Und zu dieser Quelle kann uns ein Weihnachtslied führen, das ich heute gern mit euch anschauen möchte. Und die Voraussetzung, zur Weihnachtsfreude zu finden, zeigt dieses Lied gleich zu Beginn auf. Es braucht eine Entscheidung unsererseits. Wir können einen Entschluss fassen. Und das Lied lädt uns geradezu dazu ein. Kommt und lasst uns Christus ehren. Kommt und lasst uns Christus ehren, Herz und Sinnen zu ihm kehren. Singet fröhlich, lasst euch hören, wertes Volk der Christenheit. Wollen wir dieser Einladung folgen? Kann das der Weg zur Weihnachtsfreude werden? Manchmal braucht es ja jemanden, der uns so mitreißt, wenn wir solche alten Weihnachtsmuffel sind. Jemand, der uns anstupst und sagt, komm mit, sing mit, überwinde deine inneren Widerstände. Diese erste Strophe ist sozusagen der Türöffner und zugleich die entscheidende Frage, kommst du mit? Kommt, kommt und lasst uns Christus ehren. Dieser Einstieg in das Lied nimmt das Gespräch der Hirten auf aus der Weihnachtsgeschichte, die wir vorhin gehört haben. Ich muss mal kurz noch Fernbedienung holen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und die Geschichte sehen, Daraus lese ich, Weihnachten hat etwas mit einem Perspektivwechsel zu tun. Wegschauen von mir, von meinem Gedankenkarussell, von meinen Sorgen, meinen Fragen, meinen Wahrheiten, meinen Verhärtungen und hinschauen zu Christus. Hinschauen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Und das hat etwas mit Aufbrechen zu tun, mit Losgehen, mitkommen. Die Hirten hätten das Kind nie gesehen, wenn sie nicht aufgebrochen wären. Nie hätte sie jene Begeisterung erfüllt, die sie dann durch die Straßen von Bethlehem laufen ließ, um die Kunde zu verbreiten. Dieser Aufbruch der Hirten und unserer heute, wenn wir der Einladung folgen, ist ein äußerlicher Aufbruch, aber auch ein innerer Aufbruch. Herz und Sinnen zu ihm kehren. Hinkehren ist mehr als eine Kopfbewegung. Herz und Sinne, das ist der ganze Mensch. Von Kopf bis Fuß, mit Herz und Verstand, mit Kraft und Unvermögen, mit Wollen und Widerständen. Und hinzu kommt, wer aufbricht wie die Hirten, sich zu Christus hinkehrt, der lässt etwas zurück, was ihm bislang wichtig war. Unverzichtbar wichtig vielleicht. Für die Hirten war das die Herde, ihre Sicherheit, ihr Lebensinhalt, ihr Verantwortungsbereich. Was ist das für uns? In diesen Corona-Zeiten ist es vielleicht unser Recht haben, unser vermeintliches die Wahrheit kennen, das wir zurücklassen sollten, wenn wir aufbrechen wollen. Wenn Raum entstehen soll für die Weihnachtsfreude, dann müssen wir etwas zurücklassen. Unsere Sorgen und Ängste dürfen wir zurücklassen, unsere vermeintlichen Sicherheiten. Ob es uns gelingt, zurückzulassen, was uns abhält, zum Stall aufzubrechen? Zurücklassen, was uns hindert, mit Herz und Sinnen, mit unserem ganzen Leben also, Christus zu ehren. Ihn in den Blick zu nehmen. Ihm Raum zu geben in unseren Herzen und Sinnen. Und solches Zurücklassen um Christi willen, das ist nicht Verlust, sondern Gewinn. Das fröhliche, weithin hörbare Singen, von dem Paul Gerhardt spricht, ist ein Hinweis darauf. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Schließlich kehren die Hirten eben wieder um, zurück zu ihrer Herde und damit zurück zu ihren Alltagssorgen, die mit ihrem Hirtendasein einhergehen. Aber sie kommen verändert zurück. Sie sind nicht mehr dieselben wie vor ihrem Aufbruch. Deshalb kommt. Kommt und lasst uns Christus ehren, Herz und Sinnen zu ihm kehren. Singet fröhlich. Lasst euch hören, wertes Volk der Christenheit. Lasst uns diese erste Strophe miteinander singen. Ich bin schon mal an der Krippe angekommen und lade euch ein, mitzukommen. Sünd und Hölle mag sich grämen, Tod und Teufel mag sich schämen. Wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin. Die zweite Strophe nimmt eine Dimension in den Blick, die wir schnell übersehen und unterschätzen. Die unsichtbare Welt. Diese zweite Strophe deutet an, dass da offensichtlich ein Kampf tobt. Ein Kampf zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und Teufel. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass da in unserer Welt auch gerade so ein Kampf tobt. Und dass dem Teufel gerade sehr gut gelingt, Unfrieden zu stiften, Menschen zu polarisieren, gegeneinander in Stellung zu bringen, das geht sogar mitten durch Gemeinden hindurch und durch christliche Familien. Verständigung wird immer schwieriger. Unser Weihnachtslied bringt jedoch deutlich zum Ausdruck, dass dieser grundlegende Kampf zwischen Himmel und Hölle mit dem Kind in der Krippe bereits entschieden ist. Und doch damit genau genommen auch unsere Kämpfe. Sonst bräuchte sich Sünd und Hölle, Tod und Teufel weder grämen noch schämen. Und dennoch, wer sich grämt und schämt, wer Niederlagen einstecken muss, wer mit dem Rücken zur Wand steht, der versucht aus dieser Situation heraus verzweifelt um sich zu schlagen. Insofern muss es uns nicht wundern, wenn Tod und Teufel alles daran setzen werden, uns von unserem Aufbruch zur Krippe abzuhalten. Der Teufel wird versuchen, unseren Lobpreis und die Freude im Keim zu ersticken. Die Lage ist gerade sehr günstig für ihn. Aber mit dem Kind in der Krippe ist der Kampf bereits entschieden. Die Hirten haben sich nicht abhalten lassen und ich hoffe, wir lassen uns auch nicht einschüchtern und abschrecken. Sünd und Hölle mag sich grämen, Tod und Teufel mag sich schämen. Wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin. Wenn wir uns nicht abhalten lassen, wenn wir aufbrechen, um Christus mit Herz und Sinnen zu ehren, wenn wir an der Krippe stehen, dann sortiert sich unser ganzes Leben in der Gegenwart von Jesus, vielleicht ganz neu. An der Krippe sortiert sich auch, wo wir ganz einfach nur Empfangende sein können. Und auch, wo wir zum Tun herausgefordert sind. In diesem kurzen Vers ist beides drin. Wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin. Das Heil, das Gott uns in diesem Kind bereithält, unser Heilwerden an Geist, Seele und Leib, das können wir nur annehmen. Das können wir nur empfangen. Nichts kann ich dazu tun, dass Gott mir gnädig ist, dass er mich mit den Hirten einlädt, diesen heiligen Raum zu betreten, diesen Stall, wo sein Heil zu finden ist. Ich kann es nur annehmen. Aber annehmen kann ich es nur, wenn ich die Hände frei habe und das Herz. Wenn ich empfänglich bin. Und da bin ich nun doch herausgefordert, etwas zu tun. Hinwerfen. Wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin. Vielleicht denkst du jetzt, na, das kann ja keine große Überwindung kosten. Wer wirft schon nicht gern Kummer weg? Und doch ist das ganz schön schwer. Denn Kummer, das hat ja zu tun mit Kümmern. Und es gibt so viele Dinge, um die wir uns kümmern und wo wir meinen, uns kümmern zu müssen. Uns ins Zeug legen, kämpfen, streiten, argumentieren, Sorgen, Ängsten. Kümmern eben. Und all dieses Kümmern, diesen Kummer, dürfen oder müssen wir sogar an der Krippe hinwerfen. Hinwerfen vor das Christuskind. Und das fällt doppelt schwer, weil es eben nicht der starke Christus ist, der nur so vor Kraft strotzt. Nein, es ist das Christuskind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Sind wir bereit, all unseren Kummer, all unser Kümmern an der Krippe abzulegen, hinzuwerfen? Dann geben wir unsere Selbstbehauptung auf, unseren Stolz, unsere Errungenschaften, unsere Rechthaberei. Dann tun wir genau das, was das Christuskind uns vorgelebt hat. Das alles hat Christus selbst nämlich auch aufgegeben. Er war Gott gleich. hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Wenn wir die erste und die zweite Strophe zusammendenken, dann wird deutlich, dass sich aufmachen und Gott ehren der erste Schritt des Hinwerfens ist. Sich selbst hinwerfen, sich selbst loslassen und hingeben an Christus. Und so steht plötzlich dem höllischen Gram das himmlische Lob gegenüber. Der Sieg über Sünd und Hölle ist schon entschieden. Lasst uns diese zweite Strophe miteinander singen. Sehet, was hat Gott gegeben? Seinen Sohn zum ewigen Leben. Dieser kann und will uns heben aus dem Leid ins Himmels Freud. Spätestens mit dieser dritten Strophe sind wir im Stall angekommen. Und da gibt es etwas zu sehen. Sehet, was hat Gott gegeben? Was wir da sehen dürfen, überschreitet das Sichtbare. Denn dieses kleine Kind an sich lässt nicht vermuten, dass es Gottes Sohn zum ewigen Leben ist. Die Hirten wissen es, weil es ihnen offenbart wurde, durch den Engel nämlich. Sie lassen sich die Botschaft sagen und dann überzeugen sie sich selbst. Und genau dazu sind auch wir eingeladen. Die Botschaft dürfen wir uns zusprechen lassen. Sehet, was hat Gott gegeben? Seinen Sohn zum ewigen Leben. Da klingt Gottes Zusage in seinem Evangelium durch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das darf ich mir zusprechen lassen. Und dann bin ich herausgefordert, mich davon zu überzeugen, mich darauf einzulassen. Dieses ewige Leben ist dabei nichts Abstraktes und Ungreifbares, sondern diese Zukunft beginnt heute und hier, in dem Moment, wo ich allen Kummer und meinen Kümmern hinwerfe und sein Heil annehme. Da beginnt schon des Himmels Freud. Himmelsfreude oder Weihnachtsfreude ist also eine Freude, die von der Zukunft entfacht wird. Von Gottes Zukunft, also Herzukommen, Gottes Herzukommen in mein Leben. Seine himmlische Freude kommt mit Jesus auf die Erde und wird heute und hier erlebbar. Hier schon beginnt das Heben aus dem Leid. Wenn auch zum Menschsein hier noch manches Leid gehört. Und Paul Gerhard weiß von Leid, manches Lied zu singen. Aber seine Lieder bekennen den Sieger und den Sieg über alles Leid. Und wenn Paul Gerhard den Begriff Freude wählt, dann bedeutet der für ihn mehr als beschwingte Leichtigkeit. Vielmehr hat Freude zu tun mit Freimut, mit begeistertem Mut. Gerade dort, wo vorher Mutlosigkeit da war. Wie bei den Hirten, die nach ihrer Jesusbegegnung mutig durch die Straßen von Bethlehem ziehen und ihre Erfahrung fröhlich berichten. Sie können ein Lied davon singen. Die nächste Strophe ist Ausdruck dieses Freimutes gegen alle Mutlosigkeit. Jakobs Stern ist aufgegangen. Stillt das sehnliche Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Das, was vor vielen Jahren angekündigt wurde, wird heute als geschehend verkündigt. Jakobs Stern ist aufgegangen. Eine alte Weissagung, ausgerechnet des alten heidnischen Biliams, die wird aufgegriffen. Biliam, der Israel verfluchen soll und es doch nicht kann. Er muss segnen. Gott selbst bringt ihn dazu. Und nun geht dieser Segen in Erfüllung. Das, was ein Fluch werden sollte, wird zum Segen für alle Menschen, bis in die Tage Paul Gerhards hinein und in unsere Tage. Der Fluch wird in Segen verwandelt. Das ist Weihnachten. Der Kopf der alten Schlangen ist gebrochen. Der Fluch der Menschheit, das Zitat stammt ja aus dem Ende der Versuchungsgeschichte im Paradies, der Fluch ist mit diesem Kind gebrochen, in Segen verwandelt. Das Reich der Höllen ist zerstört, es ist entmachtet durch das Kind in der Krippe, das hier untrennbar verbunden wird mit dem Mann am Kreuz. Denn der bricht den Kopf der alten Schlangen. Hier wird deutlich, dass unser Zeitverständnis nicht mithalten kann mit Gottes Zeit, die ja Ewigkeit ist. Wir können das alles nur nacheinander denken, auf einer Zeitschiene. Aber hier an der Krippe geschehen Dinge gleichzeitig, die in unserer Zeitvorstellung nacheinander geschehen und zum Teil noch ausstehen. Durch das Kind in der Krippe ist der Teufel schon besiegt und der Höllenreich zerstört. In das Kind in der Krippe hat Gott schon alles hineingelegt, auch wenn wir es erst als zarten Anfang sehen und begreifen können. Und wenn Jesus in unserem Leben zur Welt kommt, er in uns Raum findet, dann ist der Sieg dieses Christus schon errungen. Dann sieht Gott uns schon fertig als seine makellosen Kinder, auch wenn wir auf unserer Zeitschiene erst auf dem Weg sind, noch schwach und unvollkommen. Bei Gott ist alles schon fertig, zum Ziel gebracht. Was dieses Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz und der auferstandene Jesus für uns tut, bedeutet für uns Freiheit. Freiheit wird hier beschrieben als Stillen des sehnlichen Verlangens. Wo unser sehnliches Verlangen gestillt wird, da bekommen wir Freiheit. Unsere hektische und verzweifelte Suche nach gestillter Sehnsucht kann zur Ruhe finden an der Krippe, bei dem Kind in der Krippe. Eine Strophe, die keines unserer heutigen Liederbücher mehr enthält, entlarvt diese verzweifelte Suche und beschreibt sie so. Unser Kerker, da wir saßen und mit Sorgen ohne Maßen uns das Herze selbst abfraßen, ist entzwei und wir sind frei. Dieser Kerker ist entzwei. Wir sind frei, wenn wir dieses sehnliche Verlangen in uns stillen lassen von Gott. Denn der fehlende Frieden mit Gott nimmt uns den Frieden mit uns selbst und mit anderen Menschen. Und dieser fehlende Frieden, der reißt ein Loch in unsere Seele, das wir ständig zu stopfen suchen mit irgendwas. Stillen kann dieses sehnliche Verlangen nur Jesus, denn er ist unser Friede, wie der Epheserbrief schreibt. Lad uns ein, dass wir die Strophe 3 und 4 miteinander singen. O du hochgesegnete Stunde, da wir das von Herzensgrunde glauben und mit unserem Munde danken dir, o Jesulein. Jetzt wird's konkret. Jetzt beschreibt Paul Gerhard, wie das Annehmen aussieht, wie der Kerker entzwei geht, wie der Frieden Gottes und die Freude in unser Herz kommt. Von Herzensgrunde glauben und mit unserem Munde danken. Ich behaupte mal, das hat er im Römerbrief gelesen. Kapitel 10, Vers 10, da heißt es nämlich, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Danken ist mehr als ein Lippenbekenntnis und Glauben mehr als ein Fürwahrhalten. Glauben und Danken oder Bekennen ist Lebenshingabe. Wir, die unser Heil annehmen, werfen allen Kummer hin. Wo wir das zu Wege bringen, ist das der beste Dank und das ehrlichste Zeugnis. Wo uns das gelingt, da schlägt die hochgesegnete Stunde. Die letzte Strophe, die betont noch einmal, dass alles, aber auch alles von diesem Kinde abhängt. Dass uns diese hochgesegnete Stunde schlägt, wo wir Glauben fassen und Kummer hinwerfen, wo wir uns mit Herz und Sinnen hinwenden und danken, das ist alles Gnade und Geschenk Gottes. Schönstes Kindlein in dem Stalle, sei uns freundlich. Bring uns alle dahin, da mit süßem Schalle dich der Engel Herr erhöht. Merken wir, dieses kleine, hilflose Kind hat Macht und Kraft, all das zu schenken, was wir in unserer Lebensgier nie erreichen können. Und so bleiben eigentlich nur diese beiden Dinge: Christus ehren und ihn bitten. Und dann lasst uns das empfangen, lasst uns Empfangende sein oder Empfangende werden. Lasst uns unser Heil annehmen. Diese letzte Strophe schließt mit einem weiten Bogen, der bis in die Ewigkeit reicht. Bring uns alle dahin, da mit süßem Schalle dich der Engel Herr erhöht. Der Lobgesang der Engel hat eine Sehnsucht geweckt. Eine Sehnsucht, dort zu sein und in das Gotteslob der Engel mit einzustimmen. Wo uns solche Sehnsucht beschleicht, da ist bereits unser sehnliches Verlangen, unser Lebensdurst gestillt. Da ist unser Blick schon befreit von der eigenen Nabelschau. Da haben wir Christus vor Augen. Da leben wir in einer Vorfreude auf das zweite Weihnachten. Und diesen Perspektivwechsel und die unaufhörliche Weihnachtsfreude und Vorfreude, die wünsche ich uns. Lasst uns miteinander die beiden letzten Strophen singen.
O du hochgesegnete Stunde,